Kapitel 6 Krankheit als Herausforderung, Aufgabe und Chance. Krankheit entsteht durch Disharmonie. Der Körper hat wahrscheinlich lange dagegen angekämpft, aber der Mensch empfindet den Übergang aus einem scheinbar gesunden Zustand in eine Krankheit oft als einen plötzlichen Wechsel in seinem Wohlbefinden. Das ist eine Täuschung. Hier hat lediglich der Körper den Kampf verloren, den er schon lange kämpfte, und diese Niederlage kommt nur für das innewohnende menschliche Bewusstsein sehr plötzlich. Krankheit zeigt sich, bevor sie sich im Körper manifestiert, schon lange vorher im ätherischen Körper. Dieser Körper ist etwas größer als unser physischer Körper, einige Zentimeter nur, und enthält alle unsere Organe. Er ist gewissermaßen ein Doppel zu unserem materiellen Körper und mit ihm verbunden. Dieses uralte Wissen um den ätherischen Körper erkennt man heute noch an ganz banalen Dingen wie dem Blasen, wenn ein Kind sich wehgetan hat. Die Eltern nehmen es in den Arm und blasen über die Stelle. Und siehe da, das Kind strahlt wieder, dem Schmerz geht es besser. Das wird uns von Generation zu Generation zwar so weitergegeben, aber die Erwachsenen glauben nicht mehr daran, obwohl sie den Kindern vermitteln, dass es hilft. Tatsächlich ist das keine Einbildung, sondern hier arbeitet man unbewusst mit dem ätherischen Körper. Auch ein Ausstreichen mit der Hand, ungefähr 2 oder 3 Zentimeter über der Haut, hilft. Oder man hält einfach nur die Hand eine Weile über der schmerzenden Stelle. Wir haben in jeder Hand Chakren, also Energiewirbel, die heilsam wirken. Jeder hat die und jeder kann das bei sich selbst probieren. Es ist kein anderer Mensch dazu nötig. Man kann selbst einem kleinen Kind beibringen, das für sich selbst zu tun. Wenn ich meine Hand über eine schmerzende Stelle halte, dann wird es meist sofort besser. Bei kleineren Wehwehchen meiner Kinder hat das Blasen immer geholfen. Nicht nur das frühere Wissen um die heilsame Wirkung mancher Pflanzen ist uns allmählich verloren gegangen und hat einer chemielastigen, meist mit negativen Nebenwirkungen beladenen Medikation Platz schaffen müssen, sondern auch das Wissen um unsere mehr oder weniger unsichtbaren Körper, die von Menschen, die vor uns lebten, ganz natürlich wahrgenommen werden konnten. Meine Mutter hat erst im hohen Alter eine entsprechende Andeutung gemacht, dass sie es nie verloren hat, auch wenn sie es mit ihrem Verhalten schon immer zeigte. Die meisten sehr kleinen Kinder sehen heute immer noch. Eine Indianerin, die bereits als Kind für den schamanischen Weg vorbereitet wurde, sah auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie nahm Wirbel wahr und konnte bis tief in die Vergangenheit schauen. Das war sehr spannend. Die Kontemplation in dieser indianischen Gemeinschaft hat mir gefallen, und so habe ich immer gern einige Zeit mit ihnen verbracht. Eines Tages wurde ich mit jemandem aus der Gruppe in den Wald geschickt. Er sollte mir etwas zeigen. Ich hatte keine Ahnung, was es sein würde, bis er auf einen Baum deutete und sagte, »Das ist Grandfather.« Dann wollte er mir Grandmother zeigen, aber ich wollte den Baum selbst finden. Und es war leicht, ich fand sie auf Anhieb. Denn alles ist Energie. Und wenn du etwas oder jemanden verehrst, dann bleibt diese Energie daran hängen. So konnte ich Grandmother sehr leicht identifizieren. Sie stand in Sichtweite und hob sich aufgrund ihrer energetischen Signatur deutlich von den anderen Bäumen ab. Sie strahlte geradezu in der Liebe, die ihr selbst entgegengebracht wurde. Liebt die Menschen aus ganzem Herzen, mit denen ihr euch verbindet. Verplempert euer gemeinsames Leben nicht mit Streitereien. Sucht Gemeinsamkeiten. Die Energie, die ihr ausstrahlt, wird auf euer eigenes Leben zurückstrahlen. Eine Beziehung, in welcher der gegenseitige Respekt fehlt, wird immer wieder Probleme bereiten. Diese Probleme, wenn sie akkumulieren, können massive Blockaden erschaffen, wenn sie nicht immer wieder rechtzeitig bearbeitet und losgelassen werden. Die Energie der Liebe ist eine Energie, die heilt, während ständiger Zoff in einem Menschenverband, egal ob in der Familie oder im Beruf, unweigerlich zu einer Schwächung des Organismus und so mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann einmal zur Krankheit führen wird. Steter Tropfen höhlt den Stein. Eine Trennung tut weh und sie führt zunächst ins Ungewisse. Viele möchten nichts Neues beginnen, haben Angst davor, allein zu sein, aber oft ist das die beste Lösung, wenn die gegenseitigen Differenzen nicht beigelegt werden können. Auf einer feinstofflichen Ebene sieht man bei einem solchen Paar oft keine schönen Farben. Sie blockieren sich gegenseitig. Blockaden können sich zum Beispiel farblich rot oder schwarz darstellen. Man kann auch geometrische, meist schwarze Figuren am Körper hängen haben oder aber die Chakren entfalten sich nicht, wenn man sich dem anderen Menschen nicht mehr öffnen kann. Es ist unser Geburtsrecht, die Welt auch auf einer feinstofflichen Ebene wahrzunehmen. Es ist ein natürlicher Teil unseres Menschseins. Wir sind mehr, viel mehr, als wir glauben zu sein. Die Menschen wären erschrocken, würden sie wahrnehmen können, wie manche ihrer Idole wirklich aussehen. Das betrifft gelegentlich auch solche, die Geld mit etwas machen, das sie anderen als Spiritualität verkaufen. Ich habe in den USA gelernt, diese Wahrnehmung als etwas Natürliches anzuerkennen. Das ist sehr wichtig, denn es hat nichts zu tun mit den in einem anderen Kapitel erwähnten Halluzinationen, die oft die Menschen zwingen, gewisse Dinge zu tun oder zu sagen oder die sie einfach nur erschrecken. Leider nehmen die meisten Menschen bereits ihren kleinen Kindern diese angeborene Fähigkeit, indem sie deren Wahrnehmung die Aufmerksamkeit entziehen. Auch durch eine ungesunde Lebensweise werden unsere Empfangsorgane für feinstoffliche Wahrnehmungen blockiert. Insbesondere die Hypophyse und die Epiphyse werden oft schon in den ersten Lebensjahren daran gehindert, ihr volles Potenzial zu entfalten. Was nicht genutzt wird, verkümmert. Use it or lose it, heißt es im Englischen und trifft damit voll ins Schwarze. Ich habe meinen Kindern die empfohlenen Fluorid-Tabletten nicht gegeben. Ich wusste nicht, wieso. Da war nur dieses »Tu es nicht«. Viele Jahre später erfuhr ich, dass Fluorid die Epiphyse verkapselt und es dadurch enorm erschwert wird, die natürliche Verbindung zur Schöpferquelle über die ersten Lebensjahre hinaus zu erhalten. Dieser Stoff ist in fast jeder Zahnpastatube. Die meisten Menschen sorgen somit tagtäglich für etwas mehr Verkalkung ihrer Epiphyse und verlieren damit stetig ein wenig mehr den Kontakt zur geistigen Welt. Es gibt zu dieser Verkalkung Studien, welche die Beteiligung von Fluor zusammen mit Calcium bestätigen. Nicht umsonst haben wir derzeit sehr viele Krankheiten, die dem endokrinologischen System zugeordnet werden können. Ist es Zufall, dass es genau diese Drüsen sind, die jenen Chakren zugeordnet werden, die eine reine Wahrnehmung ermöglichen? Zufall, Absicht, Profitgier oder etwas ganz anderes? Findet es heraus. Wenn Beschwerden sich allmählich manifestieren und man schon von einer Diagnose sprechen kann, dann behandelt der normale Arzt in der Regel das, was er sieht, beispielsweise ein Magengeschwür. Das ist gut so, denn die möglichen Komplikationen bei einer Nichtbehandlung können lebensbedrohlich sein. Ist nun das Magengeschwür ausgeheilt, freuen sich alle und der Arzt sagt vielleicht: Sie haben eine Disposition zu einem Magengeschwür. Passen Sie auf, essen Sie nur, was Ihren Magen nicht reizt und bleiben Sie entspannt. Aha, denkt der Patient, es liegt also am Essen. Da kann ich was ändern, aber den Zoff zu Hause und auf der Arbeit, den kriege ich wohl nicht ganz weg. Wenn er konsequent ist, dann hält er sich an Diätvorschriften, aber nach 2 Jahren, in denen er Ruhe hatte, ist das Geschwür auf einmal wieder da. Was ist geschehen? Diese Frage sollte sich der Arzt schon vor und während der Behandlung stellen, denn wenn die oberflächliche Symptomatik, die Krankheit, behandelt wurde, spätestens dann ist es Zeit, auf Ursachenforschung zu gehen. Warum bekommt dieser Mensch schon wieder ein Magengeschwür, obwohl die Therapie doch gut anschlug? Disposition? Vielleicht. Aber warum? Jetzt wäre es gut, der Behandler würde sich mit feinstofflicher Energetik auskennen. Er würde dann nämlich wissen, dass man Magenprobleme jeglicher Art vor allen Dingen eines zuordnet: Ärger. Und zwar ist das der Ärger, mit dem der Patient ständig konfrontiert wird. Er erlebt ihn quasi tagtäglich, während Leberprobleme im Gegensatz dazu altem, nicht bearbeitetem Ärger zugeordnet werden. Es schlägt auf den Magen, sagt man, oder dem ist was über die Leber gelaufen, wenn jemand ständig mies gelaunt ist. Die Zeiten sind richtig gesetzt. Gegenwart, Vergangenheit. Man kann diesen Ärger sogar einkreisen, indem man schaut, von welchem der Chakren der Magen regiert wird. Hier sieht man, dass es das dritte ist. Dieses wiederum reagiert sehr sensibel auf Dinge, die mit Angriffen auf die eigene Person zu tun haben. Das kann alles Mögliche sein. Man fühlt sich nicht beachtet, nicht gewürdigt, nicht respektiert. Man bekommt nicht die Anerkennung, die man glaubt zu verdienen. Bashing. Auf der Karriereleiter wird man von einem Kollegen überholt, der viel weniger zu leisten scheint, und so weiter. Die Kinder, die Frau, der Mann. All dies führt dazu, dass man sich ärgert. Und da das dritte Chakra mit dem fünften Chakra, das die Kommunikation steuert und der Kehle zugeordnet ist, energetisch zusammenhängt, schluckt man diesen Ärger oft herunter und spricht ihn nicht aus. Stattdessen bemüht man sich, weiterhin freundlich zu bleiben, belügt sich also selbst und andere, beißt in den sauren Apfel und niemand weiß, wie man sich wirklich fühlt. Auch das passt, denn das fünfte Chakra hat unter anderem auch mit Wahrheit und Lüge zu tun, wozu auch gehört, einen Zustand zu verbergen, zu verschleiern. Der alte Doktor aus meiner Jugend wusste, dass der Mensch nicht nur einen physischen Körper hat, sondern auch feinstoffliche. Er war noch im Krieg und erzählte mir aus dieser Zeit, dass ein Soldat, der im Lazarett lag, oft in dem Moment starb, wenn ein Mensch ihm liebevoll über die Stirn strich. Damit haben wir ihnen dann, ohne dass wir es wollten, ihre letzte Kraft genommen, erklärte er sich das. Auch wusste er, dass es möglich ist, sein Bewusstsein außerhalb des Körpers zu erfahren. Wir haben über diese Dinge miteinander sprechen können, nachdem ich mehrfach diese Erfahrung gemacht hatte, ohne es zu provozieren. Da gab es noch keine Bücher, kein Internet, wo man das eine oder das andere nachlesen konnte. Entweder wusste er es aus sich selbst heraus, oder man hat das damals noch so gelehrt. Er gehörte zu dieser Sorte Arzt, die sich noch viel Zeit für ihre Patienten genommen haben und auch sehr wohl über den Placebo-Effekt Bescheid wussten, den er so beschrieb. Manche Patienten werden schon gesund, wenn sie nur in meinem Wartezimmer sitzen. Wenn sie dann zu mir hereinkommen, dann sagen sie, dass es ihnen wieder gut geht und sie gar nicht mehr wüssten, warum sie eigentlich hier sind. Bei einer Studie von Professor Dr. Ted J. Kapchuk, Professor für Medizin an der Harvard Medical School und Direktor des Harvard-Programms Placebo Studies and the Therapeutic Encounter, PIPS, am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, hat man zum Placebo herausgefunden, dass Patienten mit Verdauungsproblemen, die wissentlich ein Placebo einnahmen, sogar dann eine signifikante Verbesserung ihrer Symptome erzielten. Allerdings hat der Professor ausdrücklich schwere Krankheiten ausgeschlossen und scheint mit ihnen auch nicht zu experimentieren. Und so hilft tatsächlich auch die eine oder andere Zuckerpille, dass der Mensch sich wieder besser fühlt. Obwohl er weiß, dass er nur Zucker schluckt. Aber es sieht aus wie eine Pille und ist vom Doktor. Je teurer sie ist, desto wirksamer ist sie übrigens. Kein Scherz, auch darüber gibt es Studien. Halten wir fest. Damit der Arzt auch ein Heiler sein kann, sollte er, um wirklich helfen zu können, viel mehr wissen, als nur die Anatomie des Körpers zu kennen und die Symptome, um eine Krankheit diagnostizieren zu können. Er müsste sich für jeden Patienten mehr Zeit nehmen, denn das ist oft das Einzige, was ihm hilft. Zuwendung. Viele gehen zum Arzt, um von ihm das Verständnis zu bekommen, das andere ihnen verweigern. Das würde beiden Teilen guttun. Dem Patienten und dem Arzt, und wahrscheinlich würde es sogar die Krankheits- und Sterberate reduzieren. Denn viele Patienten suchen einfach nur jemanden, der sie und ihre Probleme versteht. Wer wäre da besser geeignet als ein Arzt, den Sie dank einer Krankenversicherung kostenfrei aufsuchen können, während der Besuch beim Seelendoktor oder Psychologen immer noch den Makel mit sich bringt, im Leben zu versagen? Eine Kooperation von beiden wäre sicherlich ebenso vorteilhaft wie eine Bereitschaft der Krankenkassen, sich etwas großzügiger bei der Übernahme der Kosten im Sinne von Prävention zu beteiligen und auch erfolgreiche alternative Heilmethoden zu unterstützen. Krankt die Seele, dann zeigt sich das im Körper. Warum also diese Teilung? In England und teilweise auch in den USA ist es nicht ungewöhnlich, dass sogenannte Heiler oft ohne jede Ausbildung, da von Natur aus hellsichtig und oder hellfühlig, in die Kliniken gerufen werden, um bei schwierigen Fällen mit ihrem Wissen und Können zu assistieren. Die sind da schon ein wenig weiter als hier. Was ist, wenn ich mir ein Bein breche? Werde ich manchmal gefragt. Das ist doch ein Unfall, da gibt es doch nichts zu hinterfragen. Aber auch hier muss man natürlich schauen, wo die eigentliche seelisch-geistige Ursache dafür liegt. Wenn wir uns überlegen, für was das Bein steht, dann fällt uns sicherlich Fortbewegung ein. Weitergehen, Ankommen, Richtung, Weg. Das sind Ansatzpunkte, wo man nun anfängt zu hinterfragen. Was bewirkt ein Beinbruch? Stehen bleiben, nicht mehr vorankommen, pausieren, ruhen. Wo möchte man pausieren? Wo ist man vom Weg abgekommen? Welcher nächste Schritt missfällt so sehr, dass der Körper sogar mit einem Beinbruch reagiert, damit man gar nicht in Versuchung kommt, ihn zu gehen? Oder auch, was möchte man beenden? Wo würde man am liebsten stehen bleiben? Welche Situation im Leben ist so belastend, dass man sich jetzt erst einmal ausruhen muss? Denn ein Beinbruch zwingt dazu. Es hilft, die Ursache zu hinterfragen, denn wenn ich die nicht erfahre, dann bekomme ich eventuell die Lektion nochmal und nochmal, bis ich sie gelernt habe. Will ich das wirklich? Beispiel: Erkrankungen, die mit Verhärtungen und Versteifungen zu tun haben, kann man folgendermaßen angehen. Wo bin ich verhärtet? Wo in meinen Gedanken, Vorstellungen und Handlungen versteife ich mich zu sehr? Wo bin ich nicht flexibel? Wo lasse ich meine Gefühle nicht zu? Wo unterdrücke ich meine eigenen Bedürfnisse und funktioniere nur noch? Oft sind es Menschen, die nicht nur perfektionistisch sind, sondern auch von einem großen Verantwortungsgefühl angetrieben werden. Sie wollen etwas leisten, man kann sich auf sie verlassen. Aber sie gehen daran zugrunde, weil sie sich selbst zu wenig Zeit einräumen. Ihnen tut es auch gar nicht gut, wenn Sie in Partnerschaften stecken bleiben, die nicht mehr funktionieren. Hier müssen Sie sich noch mehr zusammenreißen, und da Sie nicht gerne nachgeben, kommt es zu ständigen Auseinandersetzungen, wenn der Partner auf seiner Sichtweise besteht. Eine ausgeprägte Angst vor Veränderung führt dazu, dass man einen klaren Schritt vermeiden möchte. Der Stress, den Sie nicht loslassen können, weil Sie hier an Gewohntem festhalten, führt nicht nur innerlich zu einer steifen Haltung. Sie müssen lernen, dass Sie nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst und Ihren Körper verantwortlich sind. In Ihrem tiefsten Inneren sind Sie oft mitfühlend, mit einer ausgeprägten emotionalen Seite, die Sie allerdings zu verbergen suchen. So bauen Sie nach außen Distanz auf, wirken oft unnahbar. Sie sind stolz auf Ihre Logik und anerzogene Linkshirnlastigkeit, aber im Stillen trauern Sie den Gefühlen hinterher, die Sie nicht ausleben, worüber diese mehr und mehr verschüttet gehen. Gerade Männer dürfen doch keine Gefühle zeigen. Hat man ihnen das vielleicht so beigebracht? Vielleicht sind deshalb, zum Beispiel bei Parkinson, signifikant mehr Männer betroffen als Frauen. Nämlich nahezu doppelt so viele. Kein Wunder, dass bei einer solchen Erziehung, bei der dem kleinen Jungen bereits die Tränen verboten werden, Männer entstehen, die durch das Zurückhalten ihres wahren emotionalen Wesens in die Steifheit gezwungen werden. Eine Symbiose von Gefühl und Verstand ist der perfekte und gesunde Zustand für jeden Menschen. Es gibt heute glücklicherweise viele Männer, die ihre sensible Seite leben, und ich persönlich empfinde das als wohltuend und angenehm. Ein Mann, der Gefühle zeigen kann, ist eine Bereicherung. Auch ein logisch denkender Mensch darf Gefühle haben. Der ideale Zustand ist, wie bereits erwähnt, wenn man beides miteinander vereinbaren kann. Wenn man sich vor allen Dingen so zeigt, wie man wirklich ist und nicht versucht, gerade diese sympathische, wenngleich verletzliche Seite seines Wesens zu verbergen. Wenn sie unterdrückt wird, wenn er eine Disposition dazu besitzt, wird er eventuell die Quittung dafür in seinem Körper zu spüren bekommen. Auch die Arthrose gehört dazu. Allerdings befällt diese vorzugsweise bestimmte Gelenke. Interessanterweise sind hier ein Drittel mehr Frauen als Männer betroffen. Vielleicht, weil es hier nicht um eine gefühlsmäßige Grundhaltung geht, sondern um einzelne Probleme, wie Beschneidung der Handlungsfähigkeit, wenn die Handgelenke betroffen sind, oder beim Fortbewegungsapparat, dass man nicht dorthin gehen kann, wohin man möchte. Vielleicht will man weg aus einer Situation, in der man sich gefangen fühlt, bleibt dann aber darin stecken. Gefühle sind dazu da, gelebt zu werden. Sie machen nicht schwach, sondern lebendig und authentisch. Bestätigt wird diese Einschätzung zum Beispiel durch die Tatsache, dass an Parkinson erkrankte Menschen, die Probleme mit der Motorik haben und kaum noch laufen können, sich beim Tanzen oft wunderbar und natürlich bewegen können. Wenn sie kaum noch sprechen können, dann können sie noch singen. Sowohl beim Tanzen als auch beim Singen wird die rechte Gehirnhälfte angesprochen, die für unsere emotionale Seite steht. Auch Radfahren ist sehr hilfreich. Erstaunlicherweise können das viele Erkrankte sogar noch über weite Strecken, selbst dann, wenn sie kaum noch laufen können. Es gibt so viele Möglichkeiten, außerhalb der Schulmedizin, dem Körper zu helfen. Leider werden die heute kaum noch genutzt und geraten mehr und mehr in Vergessenheit. Wenn jemand kommt, der ein Problem hat, das kann auch eine Krankheit sein, dann suchen wir, die ihn in seinem Prozess begleiten, immer die psychische Ursache. Und dort suchen wir den Moment, wo es begann. Irgendwo in der Vergangenheit. Natürlich kann das jeder auch für sich selbst tun. Wir legen keine Hände auf, wir übertragen nichts, sondern wir führen lediglich durch eine Sitzung. Und ein guter Therapeut wird immer bei seinem Klienten sein, ihm seinen eigenen Weg lassen und ihn dennoch an die Hand nehmen, da, wo es nötig ist. Genau das ist die Methode, die man auch bei sich selbst anwenden kann, wenn man gelernt hat, sich gewissermaßen selbst die Fragen so zu formulieren, dass sie auch beantwortet werden können. Hier ist es wichtig, nicht mehrere Fragen auf einmal zu stellen, sondern ganz klar in der Fragestellung zu bleiben. Autistische Fragen sind ideal, wobei das keine Abwertung ist, sondern das Hervorheben von Klarheit. Frage ich einen mir bekannten Autisten zum Beispiel, ob er etwas trinken möchte, dann schüttelt er den Kopf. Nein, er möchte nicht. Frage ich als nächstes, ob er etwas trinken muss, da er Durst hat, dann nickt er. Ja, müssen tut er, und dann ist er auch dankbar für das Getränk. Der Autist denkt in einer Klarheit und Logik, die den normalen Menschen fremd ist. Er beantwortet beide Fragen deshalb folgerichtig mit Nein, ich möchte nicht trinken und, da ich Durst habe, trinke ich dennoch. Eventuell bleibt die Frage unbeantwortet, wenn sie so gestellt werden würde. Möchtest du etwas trinken? Hast du Durst? Denn da könnte es zu einem Interessenkonflikt kommen, wie oben aufgeführt. Wenn man mit dem höheren Selbst zusammenarbeitet, und das ist empfohlen, dann klappt das nur über eine solche sehr klare, sehr präzise Sprache. Interessanterweise sind viele Autisten, auch solche, die man landläufig leider immer noch als geistig behindert einstuft, nur weil sie eine andere Wahrnehmung haben, sehr spirituell und haben ihre frühkindliche Wahrnehmung noch nicht verloren, die ihnen das Tor zu einer anderen Welt, der, aus der wir kommen, offen gelassen hat. Viele von ihnen nehmen so viel mehr wahr als ein Mensch, der sich für normal hält. Der Arzt ist weiterhin gefragt, um die körperlichen Probleme zu behandeln, die sich im Laufe der Zeit eventuell bessern oder die sogar verschwinden, wenn die Ursachenforschung erfolgreich war und der Lebensplan es zuließ. Es kann gefährlich sein, eine Behandlung abzubrechen, nur weil da jemand mit einem Heilversprechen kommt. So etwas ist unseriös und kann in Deutschland auch bestraft werden, wenn der Klient aus diesem Grund zu seinem eigenen Schaden die Behandlung abbricht. Eigentlich mag ich das Wort Therapeut nicht wirklich, denn die von mir vermittelte Methode zeigt dem Menschen, wie er seine Probleme selbst lösen kann. Er ist sein eigener Therapeut. Es ist eine Selbsttherapie, bei der er tief in sich selbst eintaucht und sich dann selbst am Schopf aus dem Schlamassel zieht, den wir alle mal angerichtet haben, indem wir jedes unserer Probleme zugedeckt haben, anstatt es zu bearbeiten. Gleichzeitig hat man, wenn man damit fertig ist, die ideale Basis dafür geschaffen, auch mit anderen Menschen zu arbeiten. Aber wirklich erst dann. Hier sollte man mindestens eine Heilpraktiker-Ausbildung nachweisen oder eine ähnliche Ausbildung haben, bei der man Menschen eventuell anfassen darf. Denn das lässt sich nicht immer vermeiden. Schauen wir uns einmal ein allgemeines Problem an, das etliche Kinder durchlebt haben dürften. Jemand hat eine denkbar schlimme Kindheit, Eltern, die sich ständig streiten und die ihre eigenen Probleme nicht in den Griff bekommen. Die Kinder bekommen das ab. Vielleicht gibt es sogar Gewalt in der Familie, Keines der Kinder fühlt sich geliebt. Die Eltern sind viel zu beschäftigt mit eigenen Problemen, als dass sie auch noch große Lust hätten oder es auch nur könnten, auf die Kinder einzugehen. Es gibt auf fast jede Bitte nur ein Nein. Dieses Kind hält man klein und an einer sehr kurzen Leine. Es hat sich im weiteren Leben vielleicht mehr und mehr zurückgezogen. Die vielen Absagen an seine kleinen Wünsche haben ihre Spuren hinterlassen. Wir haben es jetzt vielleicht mit einem sehr verschlossenen, in sich gekehrten Menschen zu tun, der anderen nur noch mit Misstrauen begegnen kann. Wenn wir jetzt nach der Wurzel des Problems schauen, dann sehen wir zwar die Eltern, aber wir sehen, dass wir tiefer schauen müssen. Wenn wir weiter zurückgehen, dann kommen wir vielleicht zu dem Punkt, wo wir diesem Muster zunächst auch in anderen Leben begegnen, um dann letztendlich dort anzukommen, wo wir vielleicht selbst diejenigen waren, die andere unterdrückten. Wir finden immer wieder diese Opfer-Täter-Positionen bei ein und demselben Menschen, wenn wir tiefer schauen. Wenn wir in einem Leben Opfer sind, dann hat das einen Grund, den wir womöglich in einem anderen Leben finden. Will ich nun meine Vergangenheit bearbeiten und loslassen, was bisher verborgen war, dann ist das ganz einfach. Selbst dann, wenn die Eltern schon gar nicht mehr leben, kann man sich mit ihnen verbinden. Die Toten sind nicht tot, sie sind noch da, egal wo sie sich gerade aufhalten, egal ob sie bereits wiedergeboren wurden, sie haben alle ein höheres Selbst, über das eine Kommunikation zu jeder Zeit möglich ist. Hier kann man in einem inneren Dialog eintreten und miteinander sprechen, sich selbst verzeihen, sich gegenseitig verzeihen. Das geht auch ohne Worte. Irgendwann spürt man, dass es vorbei ist und der Knoten gelöst wurde. Wir integrieren jetzt, indem wir um Licht und Liebe bitten. Darum kann man nur bitten, nicht selbst verschicken. Höchstens Kanal sein durch die Bitte hier für einen anderen. Ich bitte, dass die Quelle ihm oder ihr Licht und Liebe schicken möge. Niemals versenden wir etwas von uns aus, denn das können wir nicht. Auch nicht die mit den allerhöchsten Initiationen. Es ist eine Unart unter den Menschen, das zu tun. Bittet darum, so wird es euch gegeben. Wenn es für andere sein soll, dann bittet für diese. An einem der Nachmittage haben wir in den USA unsere Eltern bearbeitet, alles losgelassen, was sie uns angetan haben, und wir ihnen. Es war der schlimmste Tag, den ich dort erlebt habe. Es war laut, viele haben geweint, geschrien, einige haben sich übergeben. Als ich damit anfangen wollte, meine Eltern zu bearbeiten, habe ich bemerkt, dass da nichts war. Nicht, weil da nie etwas gewesen wäre, sondern weil ich das schon vor langer Zeit bearbeitet habe. Es war nicht schwer. Ich habe mir das Leben meiner Eltern angeschaut und ich habe ihre eigenen Verletzungen gesehen. Ich konnte verzeihen, lange vor dieser Zeit. Das ist ein guter Weg, es zu tun. Das kann jeder. Versetzt euch in den anderen Menschen. Seht nicht nur euch selbst als Opfer, denn, wie bereits erwähnt, ist ein und dieselbe Person meist beides. Manchmal im gleichen Leben, manchmal in völlig anderen. Entwickelt Verständnis füreinander. Das erspart euch selbst viel Leid. Es gibt Menschen, die mit 70 Jahren immer noch über Dinge weinen, die ihnen mit 7 passiert sind. Da wurde rein gar nichts bearbeitet. Hier hat man jemanden, der das ein ganzes Leben mit sich herumgetragen hat. Und wenn man ihn daran erinnert, dann kommen die Gefühle von damals wieder hoch und werden neu erlebt. So jemand, der nie loslassen kann, öffnet Krankheiten Tür und Tor. Das ist nur logisch, denn wenn wir wissen, dass diese Blockaden in unserem Körper zu finden sind, dann ahnen wir, wie sehr wir unsere Zellen blockiert haben. Irgendwann wird es zur Krankheit kommen, wenn nicht ein Wunder geschieht. Loslassen bedeutet, sich zu befreien. Wer das nicht kann oder auch nicht will, auch das ist schon vorgekommen, der verbaut sich sein späteres Leben. Jeder kann sich hier selbst helfen, indem er reflektiert. Es ist erstaunlich, wie viel Verständnis wir für andere entwickeln können, die uns vielleicht wehgetan haben, wenn wir uns ihre Geschichte einmal genauer anschauen. Wenn ihr einem anderen Menschen von Herzen verzeihen könnt, dann helft ihr euch selbst, denn eine Belastung fällt von euch ab. Fragt, Warum genau habe ich mir ausgerechnet diese Erkrankung zugezogen, die zu diesem und jenem Beschwerdekomplex führt? Mit dem Aufarbeiten von alten Wunden beginnen wir, die Vergangenheit zu heilen, und das Trauma verschwindet und hat keine Macht mehr über den Menschen. Schaut, wie man euch triggern kann. Wann flippt ihr aus? Wann bekommt ihr Magenschmerzen oder Migräne? Und dann taucht ein in die Problematik. Man kann ein bestimmtes Ereignis reflektieren. Das wäre schon einmal ein Anfang. Aber ihr taucht tiefer in die Problematik ein, wenn ihr nach der Wurzel fragt. Bittet euer höheres Selbst darum, euch dahin zu führen, wo alles begann. Erinnert euch oder fühlt einfach nur irgendwo in eurem Körper eine Resonanz. Vielleicht einen unangenehmen Druck, vielleicht einen leichten Schmerz. Ihr müsst die Geschichte nicht kennen. Sagt einfach, ich lasse das los, was mir dieses Gefühl vermittelt. Bittet euer höheres Selbst, euch dabei zu assistieren, euch an die Hand zu nehmen. Spürt, wie es weniger wird. Wenn es vorbei ist, bittet ihr um Licht und Liebe. Vergesst niemals, euch für die Führung und Heilung dieser Energien zu bedanken. Tatsächlich ist es nicht selbstverständlich, dass jemand, der an die Wurzel seines Leidens gekommen ist, diese auch loslassen möchte. Vor einigen Jahren habe ich mit einer Frau gearbeitet, die ein tiefsitzendes psychisches Problem hatte. Sie hielt sich auch mit einem abgeschlossenen Studium noch für dumm. Wir haben die Ursache finden können, die in ihrem Körper genau über dem dritten Chakra lag, das für Selbstwert und Angriff auf die eigene Person steht. Sie konnte sich erinnern, dass man ihr als Kind ständig eingeredet hat, sie sei dumm. Kaum einer in ihrer Familie war nicht dieser Meinung. Das hat sich tief bei ihr eingeprägt. Nachdem sie diese Energie losgelassen hatte, fühlte sie sich leer und meinte, dass sie noch nicht dazu bereit wäre. In diesem Fall kommt die losgelassene Energie sehr schnell wieder zurück. Deshalb gibt es am Ende einer Sitzung auch eine Integration, bei der die nun leeren Zellen mit Licht und Liebe aufgefüllt werden. Sie ist sehr wichtig. Nun, in diesem Fall haben wir darauf verzichtet und sie war sehr zufrieden, wieder in ihren alten Zustand zurückzufallen, nachdem sie sich entschieden hatte, zurückzuholen, was sie gerade losgelassen hatte. Warum hat sie das getan? Ganz einfach, um es mit ihren Worten zu sagen. Es fehlt da jetzt etwas. Es hat mich seit meiner Kindheit beschützt. Das sind meine Freunde. Gesehen hatte sie vor ihrem geistigen Auge zwei kleine Zwerge, die sich in ihrem Solarplexus eingenistet hatten. Sie war sehr glücklich, als sie jetzt kurze Zeit später fühlte, dass alles wieder beim Alten war. Es gibt also auch Menschen, die loslassen, was sie belastet, dann aber mit der Veränderung, die meist sofort spürbar ist, nicht fertig werden. Jedoch, erst dann, wenn ich die Ursache meines Problems gefunden habe und alles loslassen konnte, was dazu führte, werde ich einen Schritt weitergekommen sein. Hier ist es wichtig, auf den Menschen zu hören und ihm nicht einzureden, was eurer Meinung nach besser für ihn ist. Er ist erwachsen und muss nach seinem eigenen Willen frei entscheiden können. Man kann nur lehren, was man aus sich selbst heraus weiß. Alle anderen wissen nicht, was sie tun. Sie können vieles nicht abschätzen, weil sie es nie erfahren haben. Meine Lehrer waren ganz normale Menschen. Hellsichtig, hellfühlend und mit direktem Wissen gesegnet, das ungefähr ab der vierten Initiation immer stärker wird. Du stellst eine Frage, die du selbst nicht beantworten kannst, und dann kommt die Antwort so, als wäre es dein eigener Gedanke. Wahrscheinlich ist das auch so, denn höhere Einsichten bekommst du in der Regel durch dein eigenes höheres Selbst vermittelt. Nur in Ausnahmen ist es eine andere Wesenheit. All das zeichnet dich als einen sehr bewussten Menschen aus, der durch die harte Schule eigener Arbeit und Selbsttherapie gegangen ist. Einer von ihnen hat sich während meines Aufenthaltes dort von einer Augenerkrankung heilen können, die normalerweise zur Erblindung führt. Dies gelang allein dadurch, dass er auf Ursachenforschung gegangen ist. Er hat sich die Frage gestellt, warum er nicht mehr sehen will, und die Lösung in Form der Wurzel gefunden hat, die er ausreißen konnte. Er hatte noch eine andere schwere Erkrankung und sah, dass seine Life Cord immer kürzer wurde. Das ist eine Schnur, die er mit dem rückwärtigen Herzchakra verbunden sah und von der er sagte, dass sie seine Lebenskraft anzeigte. Er konnte an der Länge abschätzen, dass er noch maximal ein halbes Jahr zu leben hatte. Auch dieses Problem konnte er lösen, indem er die Krankheit heilte. Wir lernen dadurch etwas sehr Wichtiges. Auch eine schwere Krankheit verhindert nicht die Einweihungen. Möglicherweise gelingt es uns nicht, die dazu führende Blockade zu beseitigen, aber wenn wir den Weg bis zu einem gewissen Grad freigeräumt haben, damit die Energie fließen kann, dann werden wir belohnt werden. Mit dieser Arbeit räumen wir unsere Vergangenheit auf. Wir verändern sie gewissermaßen so, dass sie uns nicht mehr triggert. Wir lösen das Problem aus der Sicht der Zukunft, weil wir jetzt endlich verzeihen und loslassen können. Wir verändern unsere Vergangenheit nicht, das ist logischerweise nicht möglich, aber wir verändern die Auswirkungen unserer Vergangenheit auf unser heutiges und zukünftige Leben. Auch einige Studenten waren krank. Es gab Krebs, andere hatten Borreliose und weitere hatten Missbrauchstraumata. Einige wurden während dieser Zeit gesund, nicht alle. Die junge Frau mit der Anorexie war noch verzweifelter als die Frau, die erkannte, dass sie als Kind von einem Menschen, den sie liebte und vertraute, missbraucht worden war. Es gab Zeiten, wo beide nur schrien, sehr laut schrien, weil sie den Schmerz nicht loslassen konnten. Während die eine irgendwann verstummte, weil sie es schaffte, zu verzeihen, wurde die andere immer lauter und immer dünner. Sie kam nicht voran. Dazu ist viel Eigenarbeit notwendig, sowie der Wille zu verzeihen und loszulassen. Wie bereits erwähnt, haben wir zu zweit miteinander gearbeitet. Einer war der Therapeut, der andere der Klient. Dazwischen gab es die Teachings, bei denen wir alles Mögliche lernten. Es war ein äußerst spannendes Erlebnis zu sehen, wie die weibliche Person, die mir gegenüber saß, plötzlich sagte: »Ich bin ein Mann«, der Kleidung nach ungefähr im 17. Jahrhundert in Europa. Und dann tauchten wir ein in das Problem, mit dem sie arbeiten wollte. Als wir die Rollen tauschten, fand ich mich, ein noch junger Mensch, plötzlich in einer Arena im alten Rom wieder. Schätzungsweise war das zur Zeit Neros und der Christenverfolgung. Ich war also ein Christ, und mit mir gab es noch andere an diesem Ort. Die Zuschauer auf den Rängen johlten, seitlich kam ein Löwe auf mich zu. Ich hatte keine Angst. Ich hatte Vertrauen in Gott und glaubte, der Löwe würde mich in Ruhe lassen und vertraute darauf, dass mein starker Glaube mich schützen würde. Und dann spürte ich ihn auch schon an meinem Hals. Da war kein Schmerz. Es ging sehr schnell und im nächsten Moment war ich woanders. Ich sah eine wunderschöne weiße Stadt mit runden Kuppeldächern. Diese Szene verschwand sehr schnell wieder vor meinen Augen, als ich ins Hier und Jetzt zurückkehrte. Ich war sehr erstaunt. Ich hatte irgendwie nicht damit gerechnet, dass ich gleich beim ersten Mal so tief gehen würde. Tatsächlich ist meine Halswirbelsäule meine Achillesferse. Hier gab es etliche Unfälle. Ich war ein sehr wildes und sportliches Kind und ich bin auch noch im jugendlichen Alter körperlich an meine Grenzen gegangen und habe Sachen gemacht, die andere die Haare zu Berge stehen ließen. Ich wollte wissen, was mein Körper kann und bin gelegentlich auf die Nase und somit auch auf meinen Hals gefallen. Wer hüpft schon mit einer Schulkameradin um die Wette eine immer höher werdende Mauer herunter und gewinnt bei ungefähr 4 Metern Höhe? Auch im gesetzten Alter bin ich mit Vorliebe noch wenigstens über einige Treppenstufen hinweggehüpft. Es macht einfach Spaß. Wir haben im Laufe der Zeit noch viele gemeinsame Sitzungen gehabt, aber ich kam nie mehr in ein früheres Leben. Zumindest nicht über diese Methode, sondern bearbeitete immer nur Dinge, die in diesem Leben passiert waren. Ich fühle mich recht neu auf dieser Erde, wenngleich ich glaube, immer hier zu sein, wenn irgendetwas Bahnbrechendes passiert. Jetzt zum Beispiel. Diese Zeit wird die Welt massiv verändern. Werdet ihr euch verändern können, sodass ein langer Frieden möglich ist, oder schafft ihr es nicht? Ich glaube, ihr schafft es. Was ihr gerade erlebt, ist die Agonie der alten Zeit, die nicht weichen will, aber sie muss. Und das umso eher, je mehr Menschen sich nicht von den vielen Täuschungen beeindrucken lassen, die derzeit stattfinden, sondern stetig an sich weiterarbeiten, damit sie der Frieden sein können, den sich alle im Außen wünschen. Frühere Leben werden nur angezeigt, wenn wir dort noch etwas zu erledigen haben. Ich weiß von mindestens zwei weiteren Leben, die ich bereits auf der Erde verbrachte. Eines war vor ungefähr 10.000 Jahren in Ägypten und ein anderes war in den USA, wo ich als Indianer von den Weißen umgebracht wurde. Diese beiden Leben habe ich auf andere Art bereits vorher erfahren und hier gab es offenbar nichts mehr zu erledigen. Den Tod als Indianer habe ich als Kind oft erlebt und wusste nicht, was es bedeutete, außer dass der Mann mit der Feder auf dem Kopf einmal ich gewesen bin. Ich habe immer wieder den gleichen Traum erlebt, wie mich ein weißer Soldat mit seinem Bajonett erstach. Noch heute habe ich eine Narbe am Rücken, die von einem Messer stammen könnte, von der ich nicht weiß, wie ich dazu gekommen bin und ob ich sie bereits als Baby hatte. Das Leben in Ägypten war völlig anders. Hier sah ich mich in einem Raum, völlig ohne Fenster, aber er war dennoch hell erleuchtet, ohne dass man eine Lichtquelle wahrnehmen konnte. Mit einem Begleiter fuhr damals mein jetziges Selbst in einem gläsernen Aufzug in diesen Raum, wo ich mich mit meinem damaligen Selbst vor dem Pharao sitzen sah und ihn Liebe lehrte, sofern man das sagen kann. Eine höhere Oktave der Liebe. Er hörte mir sehr interessiert zu. Ich hörte mich nicht sprechen, sondern sah nur, dass ich sprach, aus einiger Entfernung. Es war noch ein kleiner Junge zu sehen, den ich als meinen jetzigen Sohn identifizierte. So finden wir uns immer wieder, und das ist irgendwie auch beruhigend. Bei diesen Sitzungen kamen wir immer nur in menschliche Leben, nie in ein anderes, obwohl die Zeit dazwischen sicherlich mit vielen weiteren Abenteuern ausgefüllt war, die nicht nur auf der Erde stattfanden. Denn wir sind nicht nur auf der menschlichen Ebene zu Hause. Unser Zuhause ist das Universum und all die sichtbaren und unsichtbaren Ebenen, die wir inzwischen vergessen haben. Aber wir werden uns wieder erinnern, sobald wir diese Hülle abgelegt haben, die nicht mehr ist als ein Mantel, der unser wahres Wesen verbirgt. Heute lernen wir, die Löcher zu flicken, die er im Laufe der Zeit bekommen hat. Wir nennen es Heilung und dazu nutzen wir unser Bewusstsein, um die offenen Stellen glatt zu streichen, damit die Energie wieder fließen kann. Dass wir jetzt hier und heute leben dürfen, ist eine große Gnade, denn schon wieder ist es eine Zeit des Umsturzes, in der Großes passieren wird. Für jeden, der dabei sein kann, ist das eine große Gnade, denn er hat die Chance, am Übergang in eine völlig neue Ära aktiv mitzuwirken. Ich wusste bereits als Kind, dass ich eine Aufgabe haben würde. Jeder von uns hat eine Aufgabe. Als andere Kinder noch überlegten, was sie einmal werden wollen, und die Mädels von eigenen Kindern und einem Mann träumten, der sie auf Händen tragen würde, habe ich überlegt, was denn meine Aufgabe sei. Ich fühlte damals sehr intensiv, dass ich eine habe, aber hatte keine Ahnung, dass es so lange dauern würde, bis sie sich mir offenbaren würde. So habe ich mich lange Zeit immer wieder gefragt, was es denn sei, bis ich es plötzlich wusste, als die Zeit dafür gekommen war. So geht es vielleicht vielen, die mitten im Leben eventuell plötzlich daran erinnert werden, dass sie gekommen sind, um etwas ganz Bestimmtes zu erledigen oder zu tun. Wenn die Zeit reif ist, weiß jeder, was es ist. Viele unserer heutigen Widerstandskämpfer gehören dazu. Sie sind eigentlich keine Widerstandskämpfer, sondern sie stehen für etwas Positives, für das viele von ihnen sogar ihr Leben geben würden. Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Sie sind diejenigen an vorderster Front, die ihre Köpfe hinhalten. Man kennt ihre Namen, man weiß, wo sie wohnen. Wir leben noch in gefährlichen Zeiten, aber sie werden bald vorüber sein. Die meisten von ihnen werden nicht gewusst haben, dass das ihre Aufgabe sein wird. Aber als der Zeitpunkt da war, wussten sie es. Und sie können nicht anders. Diese starken Menschen werden von einer starken Kraft angetrieben, die ihnen ermöglicht, so zu sein, wie sie sind. Keiner von ihnen denkt dabei an sich selbst. Eine der letzten Unterrichtsstunden gehörte zu den erstaunlichsten, denn hier erlebten wir, dass innerhalb von 10 Minuten die Skoliose eines der Teilnehmer sichtbar begradigt wurde, ohne dass er dabei angefasst wurde. Es ist tatsächlich eine reine energetische Arbeit, die darauf beruht, die störenden Energien in einem Körper zu erkennen und dem Klienten zu helfen, selbst die Ursache dafür zu finden, also das Trauma, die Geschichte, die dazu geführt hat. Allein das Bewusstwerden der Ursache hat das bewirkt. Mit einer Wahrnehmung, die über die fünf Sinne hinausgeht, ist das nicht so schwer, wie es sich anhört. Wir haben zwar auch das Thema Energieübertragung kurz besprochen, allerdings nicht damit gearbeitet. Es wurde nicht empfohlen. Im Vordergrund steht der Mensch, der sich selbst hilft, der vor allen Dingen lernt, sich bei weiteren Problemen selbst zu helfen, der nicht immer wiederkommen muss, denn er kann es selbst. Zur Erinnerung: Diese Methode kann nur dann mit einem Therapeuten funktionieren, wenn der Therapeut selbst durch diesen Loslassprozess gegangen ist, der ihn befähigt, sie überhaupt anzuwenden, ohne zu projizieren. Man kann es nicht oft genug betonen. So fand ich zu meinem großen Erstaunen auf der Homepage eines Orthopäden den Hinweis darauf, dass er diese Methode anbietet, die damals in dieser reinen Form nur in den USA gelehrt wurde. Ich wollte nun wissen, wann er denn in den USA gewesen sei, um das zu lernen. Aber er meinte: Nie, muss man nicht. Das kann doch jeder. Das klingt doch alles ganz einfach. Großer Irrtum. Später erfuhr ich, dass er auch mit anderen Behandlungsmethoden sehr leichtfertig umgeht, und dann wunderte mich diese Aussage auch nicht mehr. Eine Selbsttherapie dauert, wie bereits erwähnt, meist Jahre und ist absolut notwendig, bevor man mit Klienten arbeiten kann. Erfolgt sie nicht, dann neigt man zu Projektionen und erkennt im anderen lediglich die eigenen Blockaden. Siehe hierzu auch das Kapitel »Das Gesetz der Resonanz« am Beispiel der Gedanken, Gefühle sowie Vorstellungen. Wir erinnern uns. Hier geriet die junge Frau an eine Person, die offenbar dachte, sie könne heilen, und fand sich in einem Film wieder, in dem sie eine Massenmörderin aus einem früheren Leben war. Etwas, was bei dieser Heilerin viele ihrer Klienten schon erlebt hatten, eine simple Projektion, die nicht über Worte lief, sondern über Wahrnehmungen, die bisher nur ungenügend erforscht sind. Man selbst sollte als Kanal so rein wie möglich sein und nicht einfach denken, klar kann ich das, ich werde doch wohl jemanden durch diesen Prozess führen können. Nein, kannst du nicht, wenn du nicht siehst, fühlst, weißt. Wir haben diese und andere Methoden in jahrelanger Arbeit mit der Begleitung von Menschen gelernt, die wissen, was sie tun. Sie wissen vor allen Dingen, wie man mit gewissen Krisensituationen umgeht, die auftreten können, wenn jemand in Geschichten gerät, die er schon längst verdrängt hatte oder die er noch gar nicht kannte, weil sie in einem früheren Leben passierten oder während seiner frühen Jahre, wie bei einem der Missbrauchsopfer, einer Frau, die diesen Teil ihrer Erinnerung lange verdrängt hatte. Der Tag, als 100 Menschen in einem Raum ihre Traumata bearbeitet haben, die sie sich über ihre Eltern zugezogen hatten, war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich in der Gruppe gemacht habe. Ich habe den Saal verlassen, weil es mir zu laut wurde. Es flogen sogar Stühle. Viele haben erst jetzt bemerkt, was ihnen in ihrer Kindheit tatsächlich widerfahren ist und wie sie das als Kind erlebten. Aber da muss man durch. Man muss das alles loslassen und durch den Prozess des Verzeihens gehen, sonst war alles umsonst. Was wohl, wenn jemand keine Erfahrung hat, einen solchen Prozess zu stützen und aufzufangen? Es sind sehr viele Möchtegern-Therapeuten unterwegs, die Energieübertragung und sonstige, meines Erachtens sinnlose und teilweise auch gefährliche Methoden gelernt haben. Man muss nicht lange im Internet suchen, um die Opfer dieser Menschen zu finden, denen es nach einer meist teuren und misslungenen Behandlung schlechter geht als zuvor. Es gibt einige Foren, wo sie sich treffen und über ihre Erfahrungen berichten. Jede Krankheit ist eine Herausforderung und eine Aufgabe. Es muss noch nicht einmal die eigene sein. Manchmal werden stellvertretend Familienmitglieder krank, die dann der besonderen Pflege oder Betreuung bedürfen. Du bist nicht zufällig derjenige, der hier gefragt wird, ob du die Pflege übernimmst oder ob du deinen Angehörigen doch lieber einer scheinbar professionellen Pflege in einem Heim überlassen möchtest. Die Krankheit oder Behinderung ist nicht deine Schuld. Interessant wird es aber dort, wo du dich entscheiden musst, wie du damit umgehst. Ich hatte früher öfter mit behinderten Kindern zu tun. Nachdem die Schulzeit vorbei war, welche die Eltern wenigstens einen halben Tag entlastet hatte, brachte man die meisten in ein Pflegeheim. Ich kenne kein einziges Kind, das danach noch lange lebte. Diese Kinder sind oft besonders sensibel, haben eine ganz eigene Wahrnehmung und sie brauchen zum Überleben viel Liebe. Die fehlte nun. Außerdem ist das Pflegepersonal in den Altenheimen, wo man sie in der Regel unterbringt, sowieso schon mit der täglichen Arbeit mit alten Menschen ausgelastet. Es ist nicht richtig, ihnen auch noch die jungen Menschen unterzujubeln. Für alles in unserem Leben gibt es einen Grund. Nichts ist zufällig. Deshalb sollte der Mensch immer alles hinterfragen und auf die Suche nach Antworten gehen. Das ist die Aufgabe und gleichzeitig die Herausforderung für jedes Leben. Jede gelöste Aufgabe bringt uns zur nächsten. Das bedeutet nicht, dass eine Krankheit verschwindet, aber oft passiert genau das. Man kann es nicht vorhersehen, denn für jeden Menschen gibt es einen anderen Plan. Selbst dann, wenn die Erkrankungen zweier Menschen identisch zu sein scheinen, ist es nicht die Ursache. Das wäre zu einfach. Das innere Gleichgewicht, das durch eine bewusst loslassende Vorgehensweise hergestellt wird, lässt vieles leichter ertragen. Das Bewusstsein wird durch Achtsamkeit mehr und mehr erweitert und es gibt kaum etwas Beruhigenderes für einen Todkranken, als zu wissen, dass das Leben weitergehen wird und der Tod nur der Übergang in eine andere Seinsform ist, wenn er sich einmal in einem anderen Leben erlebt hat. Oder noch besser, wenn er einen Bewusstseinszustand erreicht hat, bei dem er nicht mehr glaubt, sondern weiß. Denn wenn wir unseren inneren Müll wegräumen, dann wird der Weg frei und wir können wieder ein Stück weitergehen. Jeder Schritt führt zu mehr Bewusstheit, zu einer tieferen Verbindung zu unserem eigentlichen Selbst und damit nicht nur zu mehr Wissen, sondern auch zu der Gewissheit, dass dieses Leben nur eine Durchgangsstation ist. Es wird weitergehen. Dieser Mensch wird keine Angst mehr haben, selbst dann nicht, wenn der Arzt ihm nur noch ein paar Stunden gibt. So bietet jede Krankheit auch die Chance zu neuem Wachstum. Wenn wir anfangen zu hinterfragen, warum wir diese Krankheit erleben, dann haben wir den ersten Schritt in Richtung Heilung, der Ursache, getan. Können wir das Unvermeidliche annehmen? Können wir akzeptieren, dass dies unser Weg ist? Wagen wir den Schritt zurück in die Vergangenheit, um nachzuschauen, warum wir uns jetzt in diesem Zustand befinden. Und können wir uns und anderen verzeihen, so wie erkennen, dass es nicht ein höheres Wesen ist, der uns bestraft? Wir sind es selbst. Das Gesetz von Ursache und Wirkung, das einige Karma nennen, sorgt dafür, dass nichts verloren geht. Aber es kann auch gnädig sein und ausradieren, was einmal gewesen ist. Wir können unsere Vergangenheit diesbezüglich bearbeiten. Dann kann Heilung stattfinden, Wachstum und eine Bewusstseinserweiterung, die bis heute nur wenigen Menschen gegeben ist. Es lohnt sich, die Chance zu ergreifen, die sich gerade durch Krankheit ergibt. Sie zwingt zur Ruhe, zum Ausruhen und führt oft in eine ungewollte Isolation. Aber auch das ist eine Chance. Denn es ist die Stille, die uns nach innen führt. Und nicht der Lärm.